Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Wenn man ins Internet geht und nachschaut, wie viele Menschen auf dem Planeten leben, kommt man darauf, dass 7 Milliarden Menschen zurzeit auf diesem Planeten leben. Und ein Drittel davon bezeichnet sich als Christen, ja, Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Freikirchler. Und interessant ist, dass die Hälfte von diesen Christen bezeichnet sich selber als praktizierende Christen. Und diese Gruppe von Christen, die kann folgende Tatsache bezeugen: Jesus Christus verändert Menschenleben. Jesus hat in der Vergangenheit in den Herzen der Menschen gewirkt. Jesus wirkt auch heute in den Herzen der Menschen. Und ich bin voller Zuversicht und Hoffnung, dass auch Jesus in der Zukunft in den Herzen der Menschen wirken wird. Und wenn Menschen auf Jesus treffen, wird das Auswirkungen auf ihr Leben haben. Irgendeine Folge wird das haben. Und es gibt Millionen von Menschen, die genau das bezeugen können. Und ich möchte heute aber nur von 3 Menschen, von diesen Millionen von Menschen berichten, die bezeugen können, dass Jesus Christus ihr Leben verändert hat. Und die erste Person, von der ich berichten möchte, ist eine Person aus der Bibel. Und im Theologiestudium hat man gelernt, dass wenn man eine biblische Passage vorlesen möchte, dann muss man so quasi einen Spannungsbogen erzeugen. Ja? Man erzählt irgendeine Illustration, man stellt eine Frage oder irgendeine Geschichte aus seinem Leben. Aber ich glaube, die Geschichte, die ich heute vorlesen möchte, braucht das nicht. Ja? Wenn wir die Geschichte ganz bewusst lesen, dann merken wir ihre Dramatik von alleine. Nachdem Jesus zu den Menschen in Gleichnissen gesprochen hat, beschließt er mit seinen Jüngern, auf die andere Seite des Sees zu fahren, des Sees Genezareth. Und wir kennen die Geschichte aus den Kindersabbatschulen, wer damals da war. Die Jünger setzen sich in das Boot mit Jesus und begeben sich auf die Reise. Und mitten auf der See beginnt es zu stürmen. Und die Jünger, ja, erfahrene Fischermänner, die bekommen Panik, sie bangen um ihr Leben. Und was macht Jesus? Er schläft. Und sie wecken Jesus auf und bitten ihn: Ja, Jesus, hilf uns, wir sind am Sterben, was sollen wir machen? Jesus steht auf und beruhigt die See. Und die folgende Geschichte möchte ich jetzt mit euch lesen. Schlag bitte auf, Markus 5, 1 bis 20 möchte ich lesen. Markus 5 und dort ab Vers 1. Ich lese nach der neuen Luther 2017. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mann entgegen, der mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Felsen zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahr raus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach zu ihm: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berge eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000, und sie ersoffen im Meer. Und die Sauhirten flohen und verkündigten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, den Geist Legion gehabt hatte, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich sehr. Und die es gesehen hatten, erzählten ihm, was dem Besessenen widerfahren war und dass er von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot stieg, bat er ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber er ließ ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Diese Geschichte von diesem Menschen, die wir gelesen haben, dieser Mensch, der ist nicht normal gewesen. Er hatte böse Geister. Und wie waren diese Auswirkungen auf das Leben dieses Menschen? Er wird unmenschlich. Er ist nackt. Er ist ungezähmt und isoliert. So wie Markus es beschreibt, passt es eher zu irgendeinem wilden Tier. Er ist quasi von seiner Menschlichkeit entkleidet. Er hat fast nichts Menschliches mehr an sich. Und er weilt lieber bei den Toten als bei den Lebenden. Und der eine oder andere wird sich die Frage stellen: Hat denn keiner versucht, ihm zu helfen? Hat sich niemand um ihn gekümmert? Hatte er keine Familie? Wo waren seine Eltern und seine Geschwister und seine Verwandten? Und die Antwort ist: Natürlich haben sie ihm geholfen. Er war ein Kind des Landes, ja, so wie wir die Kinder aus Niedersachsen sind. Sie haben versucht, ihn zu zähmen, ihn zurückzuhalten, ihn zurückzugewinnen. Die Menschen des Landes hatten Hoffnung, dass er noch zu retten sei. Er wurde von ihnen gefesselt und mit Ketten gebunden, ein bisschen stärker als eine Zwangsjacke. Sie haben ihn wahrscheinlich bewacht, aber am Ende hat das nichts gebracht. Die Dämonen, die ihn in ihrem Griff fest gefesselt hatten, waren mächtiger als jegliche menschliche Fessel. Und sie waren nicht bereit, diesen armen Menschen ein normales Leben zu erlauben. Sie wollten ihn zerstören, ihn isolieren, ihn weg von der Gemeinschaft bringen. Er lebte in Grabhöhlen. Als ich noch zur Schule ging, musste ich immer an die Bushaltestelle gehen. Und ich hatte 2 Optionen. Entweder ich gehe einen längeren Weg zur Bushaltestelle oder ich gehe den kürzeren durch den Friedhof. Und als 13-Jähriger entscheidet man sich natürlich für den kürzeren Weg. Ja? Und dann ist es einmal so gewesen, dass man im Winter geht man ja im Dunkeln zur Schule und im Dunkeln wieder zurück. Ja? Man ist quasi, die Tageslichtzeit verbringt man in der Schule. Und dann komme ich von der Schule zurück und es war sehr windig und auf dem Friedhof hatten wir dort so 2 große Rotbuchen stehen, Riesenbäume. Und wenn der Wind weht, dann ist es sehr laut, ja, von den Bäumen. Und dann als 13-Jähriger gehe ich dann so über den Friedhof und dann hat mich so richtig die Angst gepackt. Mich hat richtig die Angst gepackt und ich glaube, so schnell bin ich in meinem Leben noch nie gelaufen, geradewegs nach Hause gelaufen. Und der Friedhof von uns heute unterscheidet sich ein bisschen von dem von damals. Wir hatten als Studenten eine Studienreise nach Israel und dort haben wir so eine Grabhöhle gesehen. Ich bin ja nicht sehr groß, aber ich musste schon gebückt da reingehen und das sieht ein bisschen unheimlicher aus als unser Friedhof. Und dieser Mensch, er war Tag und Nacht dort und er hatte keine Ruhe. Und das Schlimmste war, dass er sich noch selber mit Steinen geschlagen hat. Für diesen Menschen gab es keine Chance mehr. Dieser Mensch war ein hoffnungsloser Fall. Bei ihm waren, wie man so schön sagen pflegt, Hopfen und Malz verloren. In seiner Situation kann ihm niemand mehr helfen. Doch dann begegnet dieser armseligen Kreatur Jesus Christus. Jesus, der eben noch den aufgewühlten See Genezareth beruhigt hat, kommt und beruhigt diesen aufgewühlten Menschen. Diese eine Begegnung mit Jesus hat gereicht, um das Leben dieses Menschen komplett zu verändern. Er war ein neuer Mensch. Das war die erste Person. Die zweite Person wurde von seiner Mutter nicht gewollt. Sie beachtete ihren neugeborenen Jungen einfach nicht. Er hatte eine Schwester und sie war nur ein paar Jahre älter als er und hat versucht, den Jungen irgendwie notdürftig zu versorgen. Doch schon bald kann die Mutter das Geschrei des hungrigen, wunden Jungen nicht mehr ertragen. Sie bringt ihn raus und lässt ihn irgendwo auf einem Feld zurück zum Sterben. So wurde er schon als Baby von seiner Mutter ausgesetzt. Er liegt irgendwo nackt in Deutschland auf einem Acker. Zum Glück wird der kleine Junge gefunden, aber seine Versorgung lässt immer noch viel zum Wünschen übrig. Von seinem Vater, der sich nicht besser kümmert als seine Mutter, wird er ins Heim abgeschoben. Der arme Junge kommt von einem Zuhause ins nächste und schließlich von einem Heim ins nächste. Und logischerweise wird er schon bald verhaltensauffällig. Vermutlich sucht er auf diese Weise irgendeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Trotz einiger guter Wegbegleiter kommt er nicht innerlich zur Ruhe. Der traumatisierte Junge entwickelt sich zum schwer erziehbaren Jugendlichen und gerät auf die schiefe Bahn. Als Jugendlicher verursacht er einen Verkehrsunfall, bei dem ein Polizist ums Leben kommt. So kommt er das erste Mal ins Gefängnis. Und alle Versuche nach seiner Entlassung irgendwie wieder Fuß zu fassen scheitern. Ein Leben voller Verbrechen beginnt. Jugendarrest, Gerichtssaal, Bewährung. So sieht der gewohnte Lebenszyklus von Wilhelm Bunz aus. Er verübt fast 150 Straftaten und am Ende wird er nach einem Totschlag zu 14 Jahren Haft verurteilt. Auch im Gefängnis kommt er nicht zur Ruhe. Er verursacht auch dort viele Probleme und landet oft in der Arrestzelle. Und er darf dort nicht viel mitnehmen. Die Wärter gestatten ihm nur eine Bibel mitzunehmen. Dazu schmuggelt er noch Tabak in seine Zelle. Und als ihm in der Zelle das Papier zum Zigarettenfilmen fehlt, entdeckt er, dass die Bibel sich mit den dünnen Seiten sehr gut dazu eignet, sich Zigaretten zu drehen. Aber aus Trotz und Verbitterung entscheidet er sich dazu, dass bevor er sich diese Zigarette dreht, liest er immer die Seite vorher. Und es dauert ungefähr 6 Jahre, bis er sich in das Neue Testament hineingeraucht hat. Und da packt ihn ein Text. Dort sagt Gott: Ich bin treu wie ein liebender Vater. Und ihn lassen diese Worte aus der Bergpredigt nicht los. Er erkennt, wie sinnlos und ziellos sein eigenes Leben bisher war. Und mit Gottes Hilfe beginnt er allmählich ein neues Leben. Und noch im Gefängnis beginnt Wilhelm Bunz mit diesem Gott. Er gibt ihm eine Chance und merkt schnell, das Leben mit Gott ist auch knallhart. Knallhart voller Wunder. Nach seiner Entlassung arbeitet Wilhelm bis zu seiner Rente 2017 im Blindenheim in Freiburg in der sozialen Betreuung. Er ist heute verheiratet und Vater von 2 Söhnen. Und seit Jahren predigt er in Gottesdiensten und bei Veranstaltungen. Mit einem besonderen Herz für junge Menschen lebt er nach dem Motto: Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Dieses neue Leben bringt neben unbegreiflichen Wundern auch Rückschläge und Versuchen mit sich, natürlich. Doch das größte Wunder bleibt sein vollkommen umgekrempeltes Leben. Er ist ein neuer Mensch. Was hat die Geschichte über einen Besessenen, der vor 2000 Jahren lebte, und die Geschichte von irgendeinem Asozialen, der im Gefängnis seine Bibel raucht, mit mir zu tun? Ich glaube, es geht nicht um diese Personen, sondern es geht um etwas anderes. Uns wird die Frage gestellt: Wie reagierst du auf Jesus Christus? Die Geschichte macht uns deutlich, dass man ihm gegenüber nicht neutral bleiben kann. Die Bibel berichtet uns in Markus 10 von einem jungen Menschen, der zu Jesus kam. Und dieser junge Mensch fragt Jesus: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und nachdem Jesus ihm geantwortet hat, steht in der Bibel, wurde er sehr betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Bei Jesus gibt es keine Grauzone. Entweder man rennt vor ihm weg oder man wirft sich zu seinen Füßen. Wie reagierst du auf Jesus? Ist Jesus eine Bedrohung für dich? Stört dich seine Gegenwart, weil seine Allmacht und seine Autorität zu krass ist? Vielleicht gibt es Leute hier, für die Jesus tatsächlich eine Gefahr darstellt. Und die Versuchung wäre jetzt, nach dieser Predigt den Inhalt so schnell wie möglich zu vergessen und sich weiter mit dem Alltäglichen zu beschäftigen. Vielleicht hast du Angst, dass einiges in deinem Leben und in deiner Einstellung geändert werden müsste, wenn du dich mit Jesus auseinandersetzt. Bist du so einer heute? Ich möchte dich zu Folgendes ermutigen. Betrachten wir diesen Jesus eine Weile länger. Er möchte, dass seine Güte erkannt wird. In Römer 2, Vers 4 heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Bevor Jesus irgendetwas von dir will, bevor er irgendetwas von dir verlangt, möchte er erstmal, dass du seine Güte erkennst. Und wo hat Jesus seine Güte am deutlichsten erwiesen? Er ist für deine Sünden gestorben. Im Garten Gethsemane hat er Todesängste erlitten. Er wurde dann von den römischen Soldaten geschlagen, gespuckt und am Ende wurde er gekreuzigt, damit du nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen musst. Aber das ist nicht alles. Nach 3 Tagen ist er wieder aufgestanden und dort hat er die Macht des Todes beendet, damit du ein ewiges Leben hast. Und wenn du das glaubst und annimmst, hast du auch die Güte Gottes heute erfahren. Hast du die Erlösung von der Macht der Sünde und des Todes erlebt? Bist du zu Jesu Füßen gefallen? Dann darfst du Folgendes erkennen. Du bist nicht mehr gefangen in der Finsternis. Der Teufel, die Sünde und das Fleisch haben keine Macht mehr über dich. Sie können nicht mehr über dich herrschen. Du bist befreit von allem, was dich bisher unterdrückt hat. Du dienst einem anderen, dem guten Herrn, der dich befreit hat. Das heißt, du folgst ihm nach. Du lebst, um ihm zu gefallen. Und was er will, ist das, was du willst. Und was er sagt, gilt. Das heißt, wenn du mit irgendeiner bestimmten Versuchung oder mit einer Sünde kämpfst, weißt du, dass Jesus Christus größer ist. In seiner Kraft kannst du widerstehen. Und wenn der Teufel dir Schuld und Zweifel ins Gesicht wirft, dass du es nicht schaffen kannst, dann weißt du zu 100%, Jesus hat den Sieg für mich am Kreuz errungen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, heißt es in Römer 8, Vers 1. Möge das in unsere Herzen immer neu mit Dankbarkeit, Mut und Begeisterung füllen. Genau wie bei dem Geheilten und bei dem Bibelraucher, und möge uns das dazu treiben, Boten Jesu zu sein. Genau wie die Leute aus der Stadt haben viele Leute in unserer Umgebung und darüber hinaus die Güte Gottes noch nicht erkannt. Sie schieben ihn weg, aber Jesus hat sie noch nicht aufgegeben. Er gibt ihnen noch Gelegenheiten, ihn zu erfahren. Und die dritte Person, von der ich heute berichten möchte, bist du. Ich kann Gott nicht wissenschaftlich beweisen. Ich habe nicht Naturwissenschaften studiert, ich kann es nicht. Aber was ich kann ist, ich sehe einen Raum voller Menschen, der bezeugen kann, dass Jesus Christus ihr Leben verändert hat. Und das ist für mich Gottes Beweis genug. Jesus hat auch in deinem Leben gewirkt. Er hat dein Leben verändert. Er hat dich in einer schwierigen Lage begleitet. Er hat dich auch aus einer Krise geführt. Er hat dir geholfen, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast. Er hat dir geholfen, wenn du irgendwelche anderen Probleme hattest. Liebe Gemeinde, ich bin gespannt auf eure Geschichten, die ihr mir zu erzählen habt, wie Jesus euer Leben verändert hat. Ich freue mich zu hören, wie Jesus in eurem Leben gewirkt hat. Wie Jesus in eurem Leben wirkt und wie Jesus in eurem Leben wirken wird. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Amen.